Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Regierung räumt Wasser als oberste Priorität für die Entwicklung ein. Minister Luhut traf den stellvertretenden Premierminister von Südkorea, um über Investitionen in Elektrofahrzeuge für den Tourismus zu sprechen. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte entsandte 850 Soldaten an die Grenze zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea. Die Verkäufe verschiedener indonesischer Produkte auf der Messe in Kairo erreichten 4,4 Millionen US-Dollar. Die Tourismusdörfer erhöhen die Zahl der Touristenbesuche in Aceh. Indonesisches Außenministerium ermutigt junge Menschen zur aktiven Teilnahme an ASEAN-Treffen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Minister für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau PUPR Basuki Hadi Mulyono gab bekannt, dass die Regierung Wasser zu einer der obersten Entwicklungsprioritäten gemacht hat. Derzeit hat die indonesische Regierung die Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals, SDGs, mit dem Nationalen Mittelfristigen Entwicklungsplan, RPJMN, 2020-2024 im Einklang gebracht, um einen 100%igen Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu erreichen. Basuki Hadi Mulyono erklärte am Freitag, den 24. März in Jakarta, dass die Versorgung mit Trinkwasser derzeit 91,05% erreicht hat und die Zunahme des Zugangs zu sanitären Einrichtungen 80,92% beträgt. Er sagte, dass Indonesiens Bemühungen, allen Menschen Zugang zu Trinkwasser und angemessenen sanitären Einrichtungen zu verschaffen, vor großen Herausforderungen stehen. Zu diesen Herausforderungen gehören Urbanisierung, Klimawandel, Wasserknappheit zu bestimmten Zeiten und Regionen, regionale Steuerbeschränkungen und die seit mehr als 3 Jahren andauernde COVID-19-Pandemie. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die indonesische Regierung über das PUPR-Ministerium verschiedene Anstrengungen unternommen, um es zu beschleunigen. Diese Bemühungen umfassen den Bau einer Trinkwasserversorgungsinfrastruktur durch die Nutzung von 61 neuen Staudämmen, um die Kapazität der Wasserversorgung zu erhöhen. Der koordinierende Minister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, traf sich mit dem stellvertretenden südkoreanischen Premierminister und Finanzminister Cho Kyung-ho, um die Investitionsmöglichkeiten in der Produktionskette von Elektrofahrzeugen, EVAU, und die Investitionen im Tourismus zu erörtern. Luhut Panjaitan sagte am Freitag, den 24. März, über sein soziales Netzwerk in Jakarta. Indonesien und Südkorea seien für beide Seiten vorteilhafte Geschäftspartner. Indonesiens reichlich vorhandener natürlicher Reichtum und großer Marktanteil für Elektrofahrzeuge seien die Zukunft für die Entwicklung der EV-Industrie und ihres unterstützenden Ökosystems, sagte Minister Luhut weiter. Die Investition südkoreanischer Unternehmen in den Aufbau der gesamten EV-Produktionskette in Indonesien wird eine sehr vielversprechende Geschäftsmöglichkeit in der Zukunft sein. Die beiden Minister diskutierten auch über die Reisefreundlichkeit für die Touristen. Die beiden Länder erwägen die Einführung einer Visa-on-Arrival-Politik für indonesische Staatsbürger, wie sie Indonesien von Japan erhalten hat. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, Admiral TNI Yudo Margono, wohnte am Freitag, den 24. März, im Bumbaru Hafen von Palembang, Sud-Sumatra, der Entsendung von 850 Soldaten in die Provinzen Papua und West-Papua, die die Mitglieder des Einsatzkommandos Jutsicherung der indonesisch-papua-neuginesischen Grenze Satgas Pamtas RIPGN sind. Die Truppen bestanden aus 450 Soldaten von dem 2. Militärbezirk Sriwijaya und 400 Soldaten von dem 1. Militärbezirk Bukit Barisan. Dies teilte Admiral Yudo Margono am Freitag, 24. März in Palembang, Sud-Sumatra, nach der Betriebsbereitschaftsprüfung und dem Abflug der Soldaten mit. Laut Yudo Margono wurde das Einsatzkommando der indonesisch-papua-neuginesischen Grenzsicherheit diesmal entsandt, um das frühere Einsatzkommando zu ersetzen, das zuvor 12 Monate lang seine Aufgaben erfüllt hatte. Er fügte hinzu, dass diejenigen, die dieses Mal abreisten, auch 12 Monate lang dienten, um zusammen mit anderen Einheiten die Sicherheit in den Grenzgebieten zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea aufrecht zu erhalten. Eine Vielzahl indonesischer Produkte konnte kürzlich auf der Messe Kairo Supermarket Expo in Kairo, Ägypten, potenzielle Transaktionen in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar oder rund 66 Milliarden Rupiah erzielen. Während der 7 Messetage gelang es Indonesien potenzielle Transaktionen für Kaffeebohnenprodukte, Gewürze und andere Lebensmittel zu erfassen. Der indonesische Botschafter in Ägypten, Lutfi Rauf, sagte am Freitag, den 25. März, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, die Präsenz indonesischer Produkte auf dieser Ausstellung sei eine Form der Unterstützung Indonesiens für die wirtschaftliche und handelspolitische Widerstandsfähigkeit Ägyptens, die derzeit einen positiven Trend zeigt. Im Jahr 2022 werden die Exporte der beiden Länder ein Wachstum von mehr als 50% verzeichnet. Dies zeigt, dass die indonesisch-ägyptischen Beziehungen im Bereich der Handelswirtschaft nicht miteinander konkurrieren, sondern sich ergänzen. Botschafter Lutfi fügte hinzu, dass man hofft, dass durch die Teilnahme von 13 indonesischen Unternehmen an dieser Ausstellung eine größere Auswahl an Lebensmittel- und Getränkeprodukten sowie hochwertiges Kunsthandwerk aus Indonesien den ägyptischen Markt durchdringen wird, sodass die Vielfalt dieser Produkte eine Steigerung des Exportwerts indonesischer Produkte nach Ägypten fördern kann. Der Verband der indonesischen Tourismusunternehmen ASPPI von Aceh erklärte, dass die Präsenz von Touristendörfern zu einer Zunahme der Touristenbesuche in der Provinz Aceh beigetragen habe. Der Leiter des regionalen Verwaltungsrats von ASPPI der Provinz Aceh, Azwani Awi, sagte am Freitag, den 24. März, in Banda Aceh, dass es derzeit viele Touristendörfer in der Provinz Aceh gibt. Neben den Besuchen wirkt sich das Vorhandensein von Touristendörfern auch auf die Steigerung der Wirtschaft der Gemeinde aus. Laut Azwani Awi sind die Touristendörfer inzwischen zu einem touristischen Entwicklungstrend geworden, nicht nur in Aceh, sondern in ganz Indonesien. Das Tourismusdorf ist eine gemeindebasierte Tourismusentwicklung. Er betonte, dass die Präsenz von Ferienbildern viele kreative Wirtschaftsunternehmen hervorgebracht hat, wie zum Beispiel Unterkunft, Herstellung von Souvenirs und andere. Die Geburt dieses Unternehmens der Kreativwirtschaft hat dazu beigetragen, das Einkommen der Menschen zu erhöhen, was zu einer Erhöhung des Wohlstands geführt hat. Das indonesische Außenministerium ermutigt die Jugendlichen zur aktiven Teilnahme an dem ASEAN-Jugendtreffen oder Senior Officials Meeting on Youth Summit. Dies teilte die Direktorin der soziokulturellen Zusammenarbeit der ASEAN im Außenministerium, Juliana Bahar, am Freitag, den 24. März, gegenüber RRI mit. Juliana sagte, dass das Summit-Treffen eng mit der jüngeren Generation in der ASEAN-Region verbunden sei. Sie hofft, dass die jüngere Generation das Treffen als Mittel zum Dialog zwischen der ASEAN-Jugend nutzen wird. Laut Juliana wünscht sie sich, einen Dialog zwischen Jugendlichen und politischen Entscheidungsträgern der Regierungen in der ASEAN-Region, damit die Ergebnisse des Treffens den Bedürfnissen der jüngeren Generation entsprechen und sie auf die Zukunft vorbereiten. Juliana fügte hinzu, dass auf dem 42. ASEAN-Gipfel im Mai eine Sondersitzung für ein Treffen von ASEAN-Führungskräften und Jugendlichen abgehalten werde. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig. Bei einer Temperatur von 23 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Die erste Information kommt aus dem Bezirk Badung auf Bali. Die Muslime, die im traditionellen Dorf Tuban im Bezirk Badung der Provinz Bali leben, verrichten das erste Tarawih-Gebet für den Monat Ramadan 1444 Hijri der mit dem Nyepitag im Jahr ca. 1945 zusammenfällt, in ihren Häusern. Der Leiter des traditionellen Dorfes Tuban, Wayan Mendra, sagte am Mittwoch in Badung, dass diese Haltung aus dem Bewusstsein der Bewohner stamme, deren religiöse Toleranz unbestreitbar sei. Er sagte, dass es den Muslimen gemäß dem gemeinsamen Aufruf für den Heiligen Tag Nyepi 1945 erlaubt sei, das erste Tarawih-Gebet im nächstgelegenen Gotteshaus zu Fuß mit begrenzter Beleuchtung und ohne Verwendung von Lautsprechern zu verrichten. Vor der Umsetzung von Nyepi erhielt er jedoch erneut die Information, dass die muslimische Gemeinde und der Takmir der örtlichen Moschee vereinbart hatten, nicht in der Moschee zu beten. Die zweite Information kommt aus Kudus, Zentraljava. Die Einwohner im Bezirk Kudus der Provinz Zentraljava bewahren die Dandangan-Tradition, nämlich die Tradition, die Trommel auf dem Kudus-Turm in der Al-Aqsa-Moschee zu schlagen, um den Beginn des Monats Ramadan zu markieren. Letzten Mittwoch wurde die Tradition des Trommelschlagens durchgeführt, während man auf die Ankündigung der Regierung bezüglich der Ergebnisse des Isbat-Treffens zum Beginn der Hijriyah im Ramadan 1444 wartete. Die Dandangan-Tradition begann, als Sunan Kudus und seine Schüler die Gebete und Lobpreisungen an Allah subhanahu wa ta'ala rezitierten, begleitet vom Klang einer Trommel auf dem Minarett der Al-Aqsa-Moschee. Darüber hinaus lädt der rhythmische Klang der Trommel die Anwohner dazu ein, auf die Festlegung des Beginns des Fastenmonats zu warten. Die letzte Information kommt aus Cirebon, Westjava. Der Kasepuhan Palast von Cirebon, Westjava, hält die Trommel-Perkussion-Tradition oder Dlugdak ab, die für die lokale Gemeinschaft ein Zeichen für den Beginn des Ramadan ist. Der Bezirksleiter von dem Kasepuhan Palast von Cirebon, Prinz Raja Muhammad Nusantara, sagte am vergangenen Mittwoch in Cirebon, dass Trommeln oder Dlugdak im Kasepuhan Palast in der Stadt Cirebon sei zu einer erblichen Tradition geworden, insbesondere zu Beginn des Ramadan, Eid al-Fitr und auch Sahur. Er sagte, das Schlagen der Trommel sei eines der Zeichen dafür, dass der Beginn des Ramadan gekommen sei, und die geschlagene Trommel sei ein Relikt von Sunan Gunung Jati. Diese Tradition wurde auch von Sunan Gunung Jati bei der Verbreitung des Islam im Gebiet von Cirebon und seiner Umgebung fortgeführt. Denn in den Antike war die Trommel eines der Zeichen. Der Klang der geschlagenen Trommel unterscheidet sich von dem Klang der Trommel, wenn sie die Ankunft der Gebetszeit signalisieren soll, sowie beim Markieren von Eid al-Fitr. Das sind alle Neuigkeiten aus Indonesien. Das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 25. März. Wir beginnen mit dem Ereignis am 25. März 1942, der Geburt von Aretha Franklin. Aretha Franklin ist eine amerikanische Sängerin, Liedkomponistin und Pianistin. Sie begann ihre Karriere, als sie ein Kind war und das Lied Gospel in der New Bethel Baptist Kirche in Detroit sang. Ihr Vater, J.L. Franklin, war ein Pfarrer in dieser Kirche. Im Jahr 1960, im Alter von 18 Jahren, betrat sie die säkuläre Musikszene und hatte die Audioaufnahme in Columbia Records. Laut der Webseite Grammy.com ist Aretha Franklin die einzige hoch angesehene Sängerin in den Vereinigten Staaten und die einzige Pionierpersönlichkeit für alle Sänger in ihrem Land angesehen. Franklin hat 112 Singles aufgenommen, die in die Charts Billboard eintraten. Sie gewann 18 Grammy Awards und war eine der meistverkauften Sängerin aller Zeiten im R&B oder Soul-Genre mit der Verkaufszahl 75 Millionen Kopien in ganzer Welt. Aretha Franklin starb am 16. August 2018 an einer Komplikation der Nierenversagen und Pankreaskrebs, unter denen sie schon lange litt. Sie starb im Alter von 76 Jahren. Wir kommen jetzt zum Ereignis am 25. März 1947, an dem das Linggarjati-Abkommen im Palas Rijswijk eingesetzt wurde. Die Vereinbarung Linggarjati oder sogenannte Kuningan ist eine Vereinbarung zwischen Indonesien und den Niederlanden in Linggarjati, im Bezirk Kuningan West Java, die das Abkommen über den unabhängigen Status Indonesiens erzeugte. Das Vereinbarungsergebnis wurde im Palas Rijswijk, der jetzt Istana Merdeka Jakarta Palas genannt wird, am 15. November 1946 und juristisch von beiden Ländern am 25. März 1947 unterzeichnet. Die Vereinbarung erzeugte 17 Klauseln, die de facto Erkennung der Regionen der Republik Indonesiens, nämlich Java, Sumatera und Madura, beinhalteten. Die Niederlande mussten die indonesischen Regionen letztlich am 1. Januar 1949 verlassen. Die Niederlande und Indonesien vereinbarten vertraglich die indonesischen republikanischen Staaten RIS zu gründen. Mit der Staatsform der republikanischen Staaten Indonesiens musste Indonesien sich an dem niederländischen indischen Staatenbund mit dem niederländischen Monarchen als Amtsleiter des Staatenbundes beteiligen. Bei der Unterzeichnung des Linggarjati-Abkommens wurde Indonesien von Sultan Syahrir vertreten. Außerdem sendeten die Niederlande Dr. Van Mook zu dieser Vereinbarung. Wir beenden mit dem Ereignis am 25. März 1957, an dem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben gerufen wurde. Die European Economic Community, EEC, oder die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist eine der regionalen Zusammenarbeitsformen zwischen westeuropäischen Ländern. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde durch die römischen Verträge im Jahr 1957 gegründet, die das Ziel hat, die wirtschaftliche Einbeziehung einschließlich europäischer gemeinsamer Markt und Zolleinigung zwischen den 6 Gründungsländern vorzustellen, nämlich Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Westdeutschland. Nachdem die Europäische Union im Jahr 1993 gegründet wurde, wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft vereint und änderte den Namen zur Europäischen Gemeinschaft, sogenannte European Community. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Baca ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali aku cinta padamu. Kini aku bertahan
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema KBRI, treibt den Export von indonesischen Lebensmittelprodukten nach Ägypten voran. Der indonesische Botschafter für Ägypten, Lutfi Rauf, wird für mehr indonesische Lebensmittel und Getränkprodukte auf dem ägyptischen Markt, um den Exportwert nach Ägypten zu steigern. Als Werbemaßnahme eröffnete Indonesien den indonesischen Pavillon auf der Handelsausstellung Kairo Supermarket Expo, die vom 15. bis 21. März 2023 im Kairo International Convention and Exhibition Center oder CICC Nasr City stattfand. Unter Berufung auf den Bericht von Kantor Berita Antara sagte Botschafter Lutfi in der schriftlichen Erklärung von KBRI am Freitag, dass durch die Teilnahme von 13 indonesischen Unternehmen an der Supermarket Expo erwartet wird, dass viele indonesische Lebensmittel und Getränkprodukte den ägyptischen Markt erreichen werden. Das Sortiment dieser Produkte soll den Exportwert indonesischer Produkte nach Ägypten steigern. Außerdem kann laut Lutfi der Export der indonesischen Produkte auch die Interaktion zwischen Geschäftsleuten und die Handelskooperation zwischen den beiden Nationen verbessern. Für 7 Messetage umfasst Indonesien eine Reihe von Unternehmen aus vielen Regionen. Die angebotenen Produkte sind verarbeitete Thunfischprodukte, Holzkohlebriketts, Nipah-Tee, Sanrego Holzkräuter, Cashewnüsse, Toraja Kaffee, Hautpflegeprodukte, ikonisches Kunsthandwerk sowie Essen und Getränke. Daneben gibt es auch Sasirangan Stoffprodukte, Handtaschen aus purem Gras und Rattenhaut, Kohle, Palmöl und Gewürze. Der stellvertretende RI-Vertreter in Kairo, M. Aji Surya, erklärt, dass der Export hochwertiger indonesischer Produkte für Mikro- und Kleinunternehmen oder UMKM eine Selbstverständlichkeit ist. Von indonesischen Kleins- und Kleinunternehmen wird erwartet, dass sie weiterhin hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte entwickeln, damit sie den ägyptischen Markt erreichen können, insbesondere in den schweren Zeiten der globalen Rezession. 2022 nimmt der Export beider Länder positiv zu, wobei Indonesiens Hauptexportprodukte Palmöl und seine Nebenprodukte, Kaffeebohnenprodukte, getrocknete Kokosnüsse, Holzprodukte, Textilprodukte und verarbeitete Lebensmittel sind. Ägyptens Hauptexportprodukte sind mittlerweile Erdgasprodukte, Phosphate, Datteln, Kartoffeln, Melasse und Früchte. Laut KBRI Kairo zeigen die Daten, dass die internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen Indonesiens und Ägyptens nicht miteinander konkurrieren, sondern sich gegenseitig ergänzen sollen. Die Kairo Supermarket Expo ist eine Ausstellung für Lebensmittel, Getränke, landwirtschaftliche Produkte, Haushaltsgeräte und Grundnahrungsmittel, die während des Ramadan stattfindet. Die Eröffnung wird vom ägyptischen Premierminister Mostafa Madbouly und dem ägyptischen Logistik- und Binnenhandelminister Ali Moselhi eröffnet. Der indonesische Pavillon in der Ausstellung bewirbt auch die strategischen Produkte Indonesiens, die Schönheit der Natur und die Touristenattraktion, peppt die weltweite Werbung auf und wirbt auch für Indonesien als Partner der Fertigungstechnologieausstellung der Hannover Messe und den ASEAN-Vorsitz 2023 in Breitbildpräsentation. Das war unser Indonesien. Auf Wiederhören.
Sinaran hangat mentari sore ini aku berdiam diri. Derasnya kehidupan, letih persahabatan, sejenak hilang pergi jauh dalam sang waktu membawa ku ke hari pertama saat mimpi menghampiri. Masih terasa ku ingat detik itu, kisah rumahku dan rumahmu, cerita yang pilu saat terluka, terkecap mimpiku dan mimpimu. Sang waktu membawa ku ke hari pertama saat mimpi menghampiri. Seperti pertama, 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 lagi ku bawa mimpi kita.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Strand Parai Tenggiri ist eines der Reiseziele im Unterbezirk Sungai Liat des Bezirks Bangka der Inselgruppe Bangka Belitung. Dieses Reiseziel liegt genauer im Dorf Sinar Baru, das mindestens 30 Kilometer im Norden der Stadt Pangkal Pinang entfernt ist. Dieser Strand ist ein hervorragender Strand in der Inselgruppe Bangka Belitung. Der Strand Parai Tenggiri besitzt eine breite, weiße und saubere Küste mit natürlichen Granitan. Diese Steine sind ziemlich groß und formen eine schöne Formation, wenn sie sich mit Kokospalmen und weißer sauberer Küste vereinen. Deshalb sieht dieser Strand sehr exotisch aus. Dieses Gebiet wird als grünes Gebiet festgesetzt, weil dortige Verwaltung große Fürsorge an die Umweltschutzbemühung hat. Man kann darin sehen, dass die Strandumgebung sauber und ordentlich ist. Die Besucher können nicht nur die Naturschönheit genießen, sondern auch andere interessante Meeresaktivitäten durchführen. Am Beispiel steht die Fangfischvermietung mit der vollständigen Fischausrüstung hier zur Verfügung. Außerdem können die Touristen ihr Adrenalin ausstoßen, indem sie mit Bananenboot fahren. Sie können auch ausprobieren, im Meer zu tauchen, Korallenriffe im Meer zu betrachten, die am südchinesischen Meer grenzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Strand Parai Tenggiri zu erreichen, kann man vom Hafen Pangkal Balam oder Flughafen Depati Amir oder bekannt als Pangkal Pinang Flughafen aus Parat. Die Entfernung beträgt ungefähr 50 Kilometer von der Stadt Pangkal Pinang. Die Reisenden können das Fahrzeug vom Flughafen mieten oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel aus Pangkal Pinang mit der Richtung Pinan Sungai Liat fahren. Sie können ihre Reise fortfahren, indem Sie Motorrad Taxi, Becak Motor zum Strand Parai Tenggiri fahren. Machen Sie sich keine Sorgen, da der Strand Parai Tenggiri die Unterkünfte und mehrere Unterhaltungseinrichtungen zur Verfügung stellt. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Strand Parai Tenggiri in der Inselgruppe Bangka Belitung.
Apa yang harus
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, eines der Festivals in der Region Riau, das zum Event Charisma Nusantara 2023 gehört, ist das Festival Paju Jalur. Paju Jalur ist ein Paddelwettbewerb auf dem Fluss mit Verwendung der langen Paddelboote aus Baumholz. Die Länge von diesem Paddelboot beträgt 25 bis zu 40 Meter und deren Breite beträgt ca. 1,3 Meter bis 1,5 Meter. Auf einheimischer Sprache bedeutet Jalur das Boot. Am Anfang wurde Paju Jalur in Dörfern entlang des Flusses Kuantan veranstaltet, den islamischen Feiertag zu feiern. Liebe Zuhörer, in diesem Jahr vor dem Ramadan-Monat wurde das Festival Paju Jalur genauer im Gebiet Kuantan Senggigi durchgeführt. In Bezug auf die Tourismuskalender Kuansing 2023 wurde diese Agenda vom 17. bis 19. März 2023 am Fluss Nyur Melambai im Dorf Sikakak, Distrikt Cirenti ausgeführt. Dies war das erste Paju Jalur Festival in diesem Jahr. Anders als in den vorherigen Jahren fand das Festival Paju Jalur 2023 ebenso auf dem Distrikt oder Unterbezirk Ebene statt. Nach dem Event Paju Jalur im Distrikt Cirenti wird Paju Jalur 2023 in anderen Distrikten nach dem Feiertag Idul Fitr, darunter im Distrikt Inuman, Pangean, Benai, Central Kuantan, Gunung Toar, und Hulu Kuantan fortgeführt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Paju Jalur ist eigentlich ein Rennen an dem beteiligten Schnellbis-Zur-Ziellinie Finnish erreichen. Dieser Wettbewerb enthält eine eigene Philosophie, die lange Reise. Am Anfang drang eine Menschengruppe in den Wald und suchte den sehr alten Baum auf. Sie breitete den ersetzten Baum vor, bevor sie den ziemlich alten Bäume umhauen, das Boot herzustellen. Diese Zusammengehörigkeit wird noch fortgeführt, während Menschen gemeinsam zusammenarbeiten, das Boot, sogenannte Jalur, zu bearbeiten und gleichzeitig zusammen zu beten. Diese Tradition wird mit dem Ritual Menobang, Milo, Mendiang Jalur verknüpft. Dies ist der Anfang von Gulang-Gulang, einer Mitte für das Boot Gleichgewicht Jalurs. In Jalur gibt es Lambai-Lambai, einen Platz für Steuermann, der andere auf dem Boot ermuntert. Das Boot Jalur besitzt 40 bis 60 Paddel. Das war dies und das.
Jalan yang panjang dan penuh dengan likunya, egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna.
Fata Morgana, jalan kehidupan memang berbeda.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kronjong-Lied. Der Titel des Lieds ist Jera oder Abgeschreckt, gesungen von Bella Nadinda. Jera ist ein Lied, das von Melly Guslau geschrieben und von Agnes Monica populär gemacht wurde, veröffentlicht im Jahr 2003. Das Lied Jera erzählt von jemandem, der sich von seiner Liebesgeschichte müde wird, die immer schmerzhaft endet, macht ihn ungern mehr, andere zu lieben. Liebe Musikfreunde, hier ist Bella Nadinda mit dem Lied Jera. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Bukan dirimu, putih juga bukan dirimu, cemu ku melihatmu tak bercahaya seperti
kau terluka oleh cinta.
Jerah